Wow, oh, ich bin echt ermutigt. Ich will da noch mal was sagen, weil ich will da ein bisschen dranbleiben, auch an dem, was wir gerade an Zeugnissen gehört haben. Benaja, 500 Euro, der größte Teil von dem, was er da geschenkt bekommen hat, war die Uhr. Braucht man so eine Uhr? Keine Ahnung. Aber der Punkt, den ich machen möchte, ist folgender. Ich glaube, dass es wahr ist, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, so wird er sich um alles andere kümmern. Und ich glaube, dass das erst der Anfang von dem ist, was wir als Gemeinde erleben, wie Gott diejenigen versorgt, die geben und die sich einsetzen und die zuerst nach ihm schauen. Ich habe da echt Glauben für und ich glaube auch, also dass Gott wirklich Autos freisetzt und dir Autos, also Leuten Autos geschenkt werden, weil sie sich um Reich Gottes kümmern und du das brauchst und weil du nicht zuerst schaust, wie kann ich Dinge ermöglichen für mich, sondern weil dein Herz ist, ich will nach meinem Vater schauen und ich will schauen, was mein Vater im Himmel tut und was ihn ehrt. Und er ist derjenige, der zuerst nach dir schaut. So, ich habe da wirklich Glauben und ich glaube auch, dass dieser Bereich echt zunimmt, wie Gott Treue und Vertrauen belohnt und auch, dass wie wir das gehört haben, ein kurzes Gebet, Jesus hilf du, dass er da wirklich treu ist und heilt und befreit und Situationen schafft, die sonst nicht möglich sind, wo sonst ein klares Nein steht, er Gunst schenkt und Dinge sich ändern. Und das gilt auch für dich so. Ich will das einfach nochmal betonen. Okay. Grundlagen des Glaubens. Also heute wird es spannend. Ich habe nur zwei Verse. Und ich könnte auch locker eine Stunde reden. Dann ist die Wurst verbrannt. Ich werde mich beeilen. Also, es gibt ein paar Dinge, die uns wirklich wichtig sind und die wir sehr regelmäßig anschauen. Und eines davon ist Liebe und Güte Gottes. Und wir behandeln das sehr regelmäßig. Das andere ist tatsächlich, dass dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, auch in uns lebt und was das ganz praktisch bedeutet. Was drittes ist unsere neue Identität. Etwas, was ich für sehr wichtig finde und was wir spätestens alle zwei Jahre in einer großen Serie anschauen, sind die Themen Finanzen und dieses große Thema von Beziehung und Sexualität, weil ich davon überzeugt bin, dass die Bibel da wirklich viel zu sagen hat. Und dann gibt es etwas, das ist dieser Vers, ich will den immer wieder mal wieder hochholen, um uns auf ein paar Dinge zu erinnern. Hebräer 6, die Verse 1 bis 2. Da heißt es, weil uns nun aber daran liegt, dass ihr im Glauben erwachsen werdet, wollen wir nicht bei den Anfangslektionen der Botschaft von Christus stehen bleiben, sondern uns dem zuwenden, was zur Reife im Glauben gehört. Und jetzt wird nochmal aufgezählt. Also wir wollen nicht von Neuem über die Dinge reden, die das Fundament bilden. Und jetzt werden hier sechs Dinge aufgezählt, die Fundament, die Grundlage des Glaubens sind, wo der Hebräerbriefschreiber, man geht ja davon aus, dass es Paulus war, sagt, also er will weitergehen und setzt sozusagen voraus, dass wir über diese sechs Dinge gut Bescheid wissen und uns immer wieder darüber also über diese Dinge nachdenken, uns da drin nähren, da drin wachsen, sicher sind in diesen Dingen. Und dann zählt er jetzt auf. Also, wir wollen nicht von Neuem über die Dinge reden, die das Fundament bilden. Über die Abkehr von Taten, die letztendlich zum Tod führen. Das ist das Erste. In älteren Übersetzungen steht hier das Wort Buße. Ich komme da gleich nochmal dazu. Über den Glauben an Gott. Über die Bedeutung der Taufe im Unterschied zu anderen Waschungen oder Taufen. Und über die Handauflegung, über die Auferstehung der Toten und über das letzte Gericht mit seinem ewig gültigen Urteil. Also hier werden 6 Dinge aufgezählt, die zu den Grundlagen unseres Glaubens gehören. Und ich will kurz nochmal mit uns gemeinsam das anschauen. Ich werde nicht alles in der Tiefe erklären können, aber ein paar Gedanken würde ich gerne teilen. Tu was? Hier. Über die Abkehr von Taten, die letztlich zum Tod führen, und über den Glauben an Gott. In älteren Übersetzungen steht da das Wort Buße. Und das Wort Buße ist so, das ist so herrlich verprägt, wie man ein Wort nur verprägen kann. Können wir mal, komm, was fällt dir ein, wenn du Buße hörst? Nee, Reini. Das ist mit N. Was? Selbstgeißelung. Strafe. Bußgeldkatalog. Vor allem Leute, die viel Auto fahren, sehen, wie das Geld schwindet. Sich schlecht fühlen. Ich finde, es ist eine Sache, die ich ganz lange damit verbunden habe, so, also sich selber in Zustand zu bringen, wo man sich so schlecht über das fühlt, was man getan hat. Buße hat aber einen ganz anderen Hintergrund. Buße bedeutet eigentlich die Abkehr, also es hat mehrere Bedeutungen, aber es ist sein Denken zu erneuern und eine Abkehr von Dingen, die man nicht mehr tun möchte. Und was dahinter steckt, ist, sich neu aufzustellen, sich neu zu entscheiden, seine Ausrichtung neu vorzunehmen und die Möglichkeit, neu zu handeln und das zu tun, was man ab sofort neu leben möchte. Also es geht gar nicht darum, was in der Vergangenheit passiert ist, sondern darum, wie ich mich heute entscheide, wie ich zukünftig leben möchte und wovon ich mich aus der Vergangenheit auch abwende. Aber der Fokus ist immer die Zukunft und das Neue und das Wählen und die Schönheit. Macht das irgendwie Sinn? Und ich finde es so traurig, dass dieses Wort so in der Vergangenheit und so in der Lähmung verhaftet ist, dass wir manchmal das Wort gar nicht hören können, weil wir die falschen Emotionen damit verbinden. Wenn jemand über Buße spricht und wir denken, ja gut, okay, ich elender Mensch und was ich alles nicht hinbekomme. Und eigentlich geht es darum zu sagen, nee, ich Erlöster. Ich kann mich von dem Alten abwenden. Ich habe eine herrliche Zukunft, die vor mir liegt. Die Güte Gottes leitet zur Umkehr. Da ist noch so viel Gutes und da ist noch so viel Güte Gottes, die auf mich wartet, die mich dazu befähigt, in das Neue hineinzukommen und neu zu denken. Güte Gottes leitet zur Umkehr. Die Veränderung in meinem Leben ist das Anschauen von seiner Güte und wie er mir Gutes tut und wie er mir in Liebe begegnet. Und es wird mich dazu befähigen, das Leben zu führen, nachdem ich Sehnsucht habe. Es befähigt mich dazu, so zu leben wie er. Und zwar nicht, weil ich mich ständig verdamme und kleinrede, sondern weil ich ihn anschaue und von ihm empfange und weil er mir zuerst gibt, sodass ich weitergeben kann. Und das ist irgendwie Grundlage. Und das ist nicht etwas, also Martin Luther hat es echt gut ausgedrückt. Buße ist nicht ein einmaliger Akt, sondern es ist ein lebenslanges Umdenken und sich neu verändern lassen und sich hineinziehen lassen in das, wie Gott ist. So, und in dem Sinne bin ich gerne Lernender. In dem Sinne will ich wirklich mich immer wieder hinterfragen, nicht im Sinne von, was mache ich falsch, sondern wo will ich hin? Und wenn ich dabei entdecke, da gibt es Dinge, die laufen noch nicht so gut in meinem Leben, dann habe ich die Möglichkeit, mich davon abzuwenden. Das meint Buße. Und das ist eine Grundlage für unser Leben in der Nachfolge Jesu. Also es ist die Grundlage, um überhaupt hineinzukommen ins Reich Gottes, zu sagen, ich habe ohne Gott gelebt und von dem wende ich mich ab und ich wende mich zu seiner Güte. Ich wende mich zu dem, dass er mir zuerst eine Hand ausstreckt und sagt, Markus, ich liebe dich und ich habe wirklich Interesse dran, mit dir Beziehung zu leben. Und mach dir mal keine Gedanken über das, was du falsch gemacht hast. Für das habe ich bezahlt, das ist in Ordnung. Die Möglichkeit für Beziehung ist jetzt da, willst du? Ja, was sonst? Was sonst? Je länger ich dabei bin, umso schneller würde ich Ja sagen. Weil seine Güte und seine Liebe so unglaublich gut ist. Also, Buße bedeutet die Möglichkeit zu Neuem und das Wählen von Gutem. Da ist der Schwerpunkt. Und Glaube an Gott. Und also hier gibt es diese zwei Aspekte. Das eine ist, wie komme ich rein ins Reich Gottes, indem ich glaube, dass Jesus Gottes Sohn ist, der für mich bezahlt hat, der mein Retter sein möchte und der mir diese Hand ausstreckt und ich im Glauben sage, ja, das brauche ich und das erkenne ich an und ich sage ja zu diesem Angebot. Aber Glaube ist wachstümlich. Und indem wir den ersten Schritt tun, heißt es nicht, dass wir in allen Bereichen Gott vertrauen, sondern wir vertrauen ihm zuallererst mal als Retter. Und dann führt uns Gott mehr und mehr hinein in diesen Bereich. Und eines davon haben wir heute schon auch in den Zeugnissen gehört. Zu vertrauen, also das hat was mit Glauben an Gott zu tun, zu vertrauen, dass wenn ich mich um sein Reich kümmere, dass er mich mit allem versorgt, was ich brauche. Zu vertrauen und zu glauben, dass wenn ich gebe, dass mir gegeben wird. Zu vertrauen, also es gibt ja diesen Aspekt, die Svenja hat das ja vorhin gesagt, von diesem Gleichnis, von diesem Jungen mit den zwei Fischen und den fünf Broten. Gleichnis. Von dieser Begebenheit. Und es gibt dort zwei Aspekte. Der eine ist, zwei Fische und fünf Brote sind genug, zu glauben, dass das, was Gott dir gegeben hat, dass das genug ist, dass du was bewegen kannst. Aber in dieser Begebenheit gibt es noch eine andere Wahrheit, der wir uns im Glauben nähern müssen. Und zwar, dass Jesus dieses Wunder vollbringt, ist für mich zweite Wahl. Es war nie Gottes Absicht, dass er dieses Wunder vollbringt. Gottes erste Absicht war, dass er zu seinen Jüngern sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Und dann kommen sie und schauen auf ihre Möglichkeiten und sagen, Jesus, wir könnten irgendwie einkaufen gehen, aber dafür reicht unsere Kohle nicht. Dann haben wir hier diesen Jungen gefunden, aber der hat nur 2 Fische und 5 Brote. Wir kriegen das nicht hin. Und die Jünger hätten dieses Wunder vollbringen können. Gottes erste Absicht ist, dass er zuerst an dich glaubt. Und dass er daran glaubt, dass du dieselben Dinge tun kannst, die er getan hat. Und das ganze Leben, das Jesus gelebt hat mit seinen Jüngern, war davon geprägt, dass er Dinge vormacht, damit seine Jünger sie nachmachen. Und es war gleichzeitig davon geprägt, weil das war irgendwie ganz tief verwurzelt. Wenn es der Meister kann, werden wir das auch irgendwann nachmachen. Aber es war auch davon geprägt, dass er seinen Jüngern zuerst die Chance gegeben hat, es zuerst zu tun. Wenn wir das nachlesen, finden wir die Speisung der 5000. Danach, wie es übernatürlich weitergeht, auf dem Wasser zu laufen, Leute zu befreien. Und Jesus fordert seine Jünger immer zuerst auf, dass sie es vollbringen. Und wie gut ist er, dass da, wo wir es nicht hinbekommen, dass er selber die Dinge auch macht. Aber ich will dir das wirklich nochmal zusagen als eine Grundlage. Gott glaubt an dich. Und er glaubt daran, dass dein Glaube sich entwickelt und dass du selber Überbringer und Träger von Herrlichkeit und Wundern bist. Gold und Silber habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir, sagt Petrus. Und dann hebt er diesen Gelähmten auf. Er sagt nicht, was Gott hat, was ich habe. Und in diese Wahrheit zu wachsen, ist irgendwie eine Grundlage und es hängt irgendwie zusammen, sich von Altem zu trennen, sich auf Neues auszurichten und zu verstehen, dass unser Glaube wachstümlich ist und etwas Dynamisches und nichts, was ich mit einer Entscheidung für Jesus festhabe. Was ich mit dieser Entscheidung festhabe, ist meine Kindschaft. Ich habe mich für Jesus entschieden, ich bin sein Kind. So lange, bis ich mich davon absage, was ich nie machen werde. Aber egal, welche Fehler ich mache, egal, wie ich im Leben falle, egal, durch welche tiefen Löcher ich gehe, egal, wie ich sündige, es wird meine Kindschaft nicht berühren, weil sein Ja zu mir sicher ist. So, ich liebe Jesus dafür und ich danke ihm, dass an dieser einen Entscheidung so viel Segen und Gutes für mich liegt. Und darüber hinaus glaubt er an mich und ruft mich hinein in ein Wachsen in seine Wahrheiten, dass er durch mich wirkt, dass er der Versorger ist, nicht mein Einkommen, nicht meine Güter sind die Quelle von meinem Wohlergehen, sondern sein Ja zu mir und sein Ja, dass er sich kümmert. So, und das bedeutet ganz praktisch, ich mache Entscheidungen nicht abhängig von dem, wie es in meinem Portemonnaie aussieht. Das bedeutet ganz praktisch, ich mache Entscheidungen, wie ich mit meiner Zeit umgehe, nicht davon abhängig, wie voll mein Terminkalender ist, sondern von dem, gibt es hier eine Möglichkeit, Reich Gottes zu bauen. Das sind ein paar praktische Auswirkungen. Grundlagen. Über die Bedeutung der Taufe im Unterschied zu anderen Waschungen und über die Handauflegung. Oh. Ich finde beides echt spannende Bereiche. Weil beides so schwierig zu greifen ist. Also die Bedeutung der Taufe, so wie Jesus sie gelehrt hat, ist ja folgendes. Ich habe mich für Jesus entschieden, ich habe neues Leben bekommen. Punkt. Ich bin ein Kind Gottes. Ich muss nichts mehr dazu tun. Ich muss mich nicht mal taufen lassen. Um gerettet zu werden, reicht es, an ihn zu glauben. Aber eine natürliche Folge ist das, was ich innerlich erlebe, dass ich das äußerlich sichtbar mache, wie das immer im Glauben ist, dass Gott zuerst an das Innere geht, um es danach äußerlich sichtbar zu machen. Dass Befreiung für mich zuerst in meinem Denken und in meinen Emotionen anfängt, aber am Ende auch zu einem befreiten Leben führt, was andere wahrnehmen. Dass Großzügigkeit zuerst in meinem Inneren anfängt, aber am Ende andere davon profitieren, äußerlich. Also es ist nichts, was ich tun muss. Es ist nur ein äußeres Zeichen. Es gab andere Taufen, da ging es um Umkehr, da ging es um neue Entschlüsse. Es gab eine Taufe, also eine Proselytentaufe, da ging es um die Zugehörigkeit. Aber von der Taufe, von der wir sprechen, da geht es darum, Gott hat mich zuerst geliebt und ich habe irgendwann erkannt, ich würde diese Liebe gern annehmen und ich würde sein Ja zu mir gerne annehmen. Und ich habe das innerlich gemacht und alles, was ich jetzt habe, habe ich durch ihn und durch diese Entscheidung und ich mache das äußerlich sichtbar, Symbolik. Handauflegung ist auch nur Symbolik. Also, zu dem Nur komme ich noch. Wenn wir für Leute beten, legen wir oft Hände auf und Leute werden gesund. Ich habe meine Hand untersucht, da ist nichts Besonderes drin. Die ist groß, schwer und öfters zerschunden und wenn ich auf Baustellen war, dreckig. Das ist nicht eine magische Hand. Aber bei beiden Bereichen geht es darum, dass eine innere Wahrheit äußerlich sichtbar gemacht wird. Bei der Taufe darum, ich bin gerettet worden und ich bin neu und ich bin reingewaschen, das Alte ist vorbei und das, was innerlich passiert ist, mache ich äußerlich sichtbar. Bei Handauflegung geht es genau um dasselbe. Meine innere Überzeugung ist folgende: Jesus hat geheilt und er hat uns, die wir ihn jetzt kennen, dazu beauftragt und befähigt und hat uns Erlaubnis und Kraft gegeben, in seinem Namen unterwegs zu sein und dasselbe zu tun, was er getan hat. Und er glaubt daran, dass ich das in seinem Namen und in seiner Kraft tun kann. Und als Zeichen, dass ich ihm vertraue, dass durch mich etwas passiert, was er gern möchte, lege ich eine Hand auf. Es ist nur Symbolik, aber gleichzeitig geht es darum, dass es so eine starke Symbolik ist, die etwas verdeutlicht von einer inneren Realität, die in mir lebt. Und ich glaube, Grundlage des Glaubens, bei den ersten zwei Bereichen, Umkehr und Glauben, geht es darum, wie komme ich rein ins Reich Gottes? Indem ich mich von Altem abwende und etwas Neues wähle und indem ich Gott vertraue. Und gleichzeitig gehört das Erste und auch dieses dazu, wie lebe ich da drin? Wie lebe ich im Reich Gottes? Durch Glauben. Indem ich dem, was er sagt, vertraue und indem ich dem, was er sagt, tu das, indem ich dem nachgehe und etwas tue, was äußerlich gar keinen Sinn macht. Also welchen Sinn macht, sich taufen zu lassen, wenn ich schon gerettet bin? Also für die Rettung bringt es mir nichts. Wenn ich Leute heilen kann, also wer bei der Heilungswoche war, den einen habe ich geschnipst und es ist besser geworden. Aber es geht um den Ausdruck von Glauben. Ich glaube, diesen Bereich im Glauben zu leben, mit mit Jesus zu leben, da ist Glaube so ein Riesenfeld, der sich auch durch symbolische Handlungen äußert. Und symbolische Handlungen sind Ausdruck zuallererst von unserer Liebe und unserem Vertrauen ihm gegenüber. Weniger von Gehorsam. Also nach außen sieht es oft aus wie Gehorsam, aber ich glaube, in der Tiefe ist es, Jesus, ich liebe dich und ich vertraue dir. Wenn du das so gemacht hast, ich will das auch so machen. Jesus, wenn du sagst, ich soll Hände auflegen, ich kenne meine Hand, da ist nichts Besonderes dran, aber im Glauben und aus Liebe zu dir mache ich das und ich will vertrauen, dass du es besser weißt als ich. Und ich glaube, das bewirkt Wachstum in unserem Leben, indem wir ihm mehr vertrauen als unseren Gefühlen, dass seine Güte größer ist als unser Herz und unser eigenes Verständnis, dass ich mehr seiner Güte nachjage als den Empfindungen, die ich dabei habe. Und indem ich das tue, werde ich seine Treue erleben und erleben, wie Dinge funktionieren. Und es wird mich noch mehr dazu befähigen, einfach weiterzugehen. Nicht, weil ich alles verstehe, sondern weil ich ihn kenne. Und im Kennen und im Gehen irgendwann auch mehr verstehe. Der Zugang zu Wachstum ist Vertrauen. Grundlagen. Auferstehung der Toten und über das letzte Gericht mit seinem ewig gültigen Urteil. Oh, klasse. Das ist ja ein Thema. Warum ist das wichtig? Ich glaube, beides sind Themen, die nicht ganz so populär sind. Also Auferstehung der Toten geht noch, aber ewiges Gericht klingt ähnlich wie Buße, gleich nach Verdammnis. Ich bin jetzt 20 Jahre dabei. Kennt noch jemand diese Chick-Traktate? Das waren so kleine Hefte. Du kennst sie auch noch? Also vor allem ging es irgendwie, also es ging immer um Himmel und Hölle und über diesen großen Thron und ganz viel Unsicherheit und oh. Also ich komm mal dazu. Auferstehung der Toten. Ich glaube, hier ist ein zentraler Punkt. Auferstehung der Toten heißt für mich, dass, also ganz viel bedeutet das, aber das eine ist, das Leben ist mit meinem Tod nicht zu Ende, sondern es geht weiter. Und es bedeutet vor allem, dass Jesus der Erste ist, der den Tod besiegt hat. Also Auferstehung der Toten ist eine Sieg- und Kraftbotschaft. Jesus hat den Tod überwunden und ist von dem Tod, also der Tod konnte ihn nicht halten und deshalb ist er der Erste. Und das bedeutet, er ist Sieger. Und wenn ich mit ihm bin, werde ich mit ihm siegreich sein. Und es bedeutet auch, also Paulus sagt das mal so, da schreibt er, wenn Jesus nicht auferstanden ist, so ist unser Glaube nutzlos. Schau, wenn wir uns nur treffen, damit wir ein bisschen besser oder moralischer leben, dann könnten wir auch irgendwo anders hingehen. Da gibt es echt gute Angebote. Werd Arzt. Also wirklich, Arzt, das hilft so vielen. Werd Pädagoge. Also es gibt so viele Möglichkeiten, anderen Gutes zu tun. Aber in der Tiefe gibt es etwas, wo man sagt, wir glauben, dass das Leben mehr ist als die 70 Jahre, die wir mindestens haben sollten. Das Leben ist mehr als das, was wir hier auf der Erde haben. Es gibt eine ewige Bestimmung. Und der Tod ist nicht der größte Feind von uns. Der Tod ist überwunden. Und da gibt es eine Kraft, also es gibt etwas, woraus ich Kraft schöpfe. Nämlich, dass Jesus den Tod überwunden hat. Und das Zweite, weil er überwunden hat und sich seinen Jüngern gezeigt hat, sind von den 12 Aposteln 11 in den Tod gegangen. Also das ist jetzt nicht so eine yeah, easy peasy Botschaft, aber für mich ist die echt kraftvoll. Die haben ihre Heimat verlassen, die sind bis an die Enden der Erde gegangen, die haben Schiffbruch erlitten, die haben Geißelung ausgehalten. Petrus wurde auch gekreuzigt, sogar falsch rum, weil er sagte, ich will es nicht so gut haben wie Jesus, ich nehme das auf mich. Also wenn es nicht die Auferstehung von den Toten gab und wenn Jesus sich seinen Jüngern nicht gezeigt hätte, ich wäre nicht mal von hier bis nach Pirna zu Fuß gelaufen für eine Lüge. Für eine Lüge wäre ich nicht mal bis nach Pirna zu Fuß gelaufen. Die Jungs sind bis an die Enden der Erde. Die Jünger haben diese Botschaft mit ihrem Leben unterstrichen, was für mich so eine Glaubwürdigkeit hat, zu sagen, weißt du, einen Fanatischen hast du immer mal. Aber dass aus einer Gruppe von 12 Leuten 11 diese Botschaft, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, mit ihrem Leben bezahlt haben, bedeutet für mich, die haben was gesehen und erlebt, wo sie sagten, lieber bin ich bereit, diese Nachteile in Kauf zu nehmen, als diese Wahrheit, die wir selber gesehen und verleugnen und gesehen und erlebt haben, zu verleugnen. Für mich steckt da so eine Kraft drin, zu sagen, die Auferstehung der Toten ist eine Siegesbotschaft, ist etwas, das der Tod Jesus nicht halten konnte. Die Auferstehung der Toten bedeutet für mich auch, dass wir Kraft bekommen, egal wie herausfordernd das Leben ist, siegreich zu überwinden. Dass Zerstörung, Trennung, Sünde, Lüge nicht die letzte Kraft in unserem Leben sind. Und es bewahrt mich davor, depressiv zu werden, es bewahrt mich davor, innerlich aufzugeben. Also ich kenne diese Momente, aber ich kenne auch die Rettung daraus, zu sagen, Jesus hat das überwunden. Dahin will ich mich irgendwie flüchten. Und aus dem will ich irgendwie Kraft schöpfen. Auferstehung heißt auch Herrschaft Jesu. Das ist für mich das Schönste daran. Auferstehung der Toten heißt, es gibt eine Herrschaft Jesu. Und ich darf in meinem Leben wählen, wer regieren darf. Ich, die Angst, Geld, meine Vergangenheit, die Sätze, die meine Eltern immer gesagt haben, meine Verletzung, die nicht vorhandene Anerkennung von meinen Kollegen, Jesus. So, ich darf wählen, wer regiert. Und mit Jesus wählen wir Freiheit. Und da will ich noch ganz kurz was dazu sagen. Ich glaube, man kann nicht einfach nur frei sein. Man kann auch nicht nur verliebt sein. Also es sind ja manchmal so Worte, ich bin frei. Aber frei von was und zu was. Ich kann auch nicht nur verliebt sein. Ich bin verliebt. In was? In mein Aussehen? in meine Frau, in mein ich bin in etwas verliebt. Und so sind wir auch frei von etwas und zu etwas. Ich bin frei von der Herrschaft der Sünde. Ich bin frei, um mit meinem Leben Gott zu verherrlichen. Dazu bin ich frei. Ich kann nicht einfach nur frei sein. Das ist irgendwie so ein schwammendes, nichtssagendes Quatschding. Oder? Ich bin frei zu etwas und für etwas. So, was das bedeutet für sich, kann man ja im Urlaub ein bisschen nachdenken. Und über das letzte Gericht mit seinem ewig gültigen Urteil. Oh, ich will es ganz kurz machen. Ich weiß nicht, an was du bei dem letzten Gericht denkst. Das letzte Gericht. Die letzte Henkersmahlzeit. Genau. Das letzte Mal, dass ich das Gericht esse. Meistens ist dieser Begriff geprägt von einem Bild, was so ungefähr aussieht. Da ist irgendwie ein großer, unpersönlicher Gott und eine riesen Menschenmenge. Und man weiß nicht so genau, was einen erwartet. Aber die Bibel hat hier einen ganz anderen Zugang. Also erstens ist der erste Gedanke von Gericht nicht geprägt von Bestrafung, sondern von Wiederherstellung. Also es geht um Wiederherstellung, nicht um Bestrafung. Und was Gott mit Gericht möchte, er möchte wiederherstellen die ursprüngliche Beziehung, die er sich gedacht hat, wie Mensch und er zusammenleben sollen. Das ist der erste Gedanke da drin. Der zweite Gedanke, biblisches Gericht, also Gericht wird ja oft verbunden mit Richter, Ankläger, Anwalt. Also, wenn die Bibel von Gericht spricht, spricht sie mehr davon, von einer Feststellung als von einer Verhandlung. Es wird kein Vortragen von Argumenten, Gegenargumenten geben, sondern es wird einfach so sein, dass Gott Dinge feststellt und sagt, so ist es und so bleibt es. Und es gibt, und das kennt die Bibel auch, also die Bibel ist voll von diesem Gedanken, dass der Mensch angelegt ist für die Ewigkeit und dass wir in diesem Leben wählen dürfen, wo wir die Ewigkeit verbringen. Und es gibt ein Gericht, wo Gott zu Menschen sagen muss, ihr wolltet mich nicht und ich werde mich dran halten. Meine Schönheit und ich, der ich leben bin, das wird nicht bei euch sein. So, und es gibt diesen Gedanken von ewiger Verdammnis. Und das Schlimme ist, dass, also da könnt ihr mich echt aufregen, Hölle sieht in den Comics echt aus wie fette Party. Also es ist immer Flammen dabei und heiß, aber ansonsten sind da immer viel lachende Leute und zusammen. Und ich glaube, also bis auf die Flammen und so, aber Party und gemeinsam und lachen und feiern ist ein Bild des Himmels. Hölle ist Einsamkeit. Also hier, alleine auf einer Wolke. Das alleine ist Trennung von Gott. Sich selber überlassen zu sein, niemand zu haben, der in Gemeinschaft mit einem lebt. Über das kann ich mich echt aufregen, so ein Quatsch. Aber die Bibel kennt diese Feststellung von, du durftest wählen. Aber für mich, der ich gläubig bin, ich werde bei dem nicht erscheinen müssen. Also es gibt ein paar Gerichte. Aber mein Gericht über Trennung und Böses und was ich falsch gemacht habe, das ist am Kreuz gelaufen. Da hat Gott gerichtet und dort hat er mich angenommen. Was auf mich wartet, Was auf mich wartet, ist ewige Annahme. Was auf mich wartet, ist Belohnung. Das ist, auf was ich mich freue. Das ist wie Weltmeisterschaft. Wir hatten es ja heute schon mal davon. Also es geht nicht mehr um das Endspiel. Es geht um die Siegerehrung. Für mich geht es nur noch um die Siegerehrung. Einzulaufen, Pokal in Empfang zu nehmen. Weil das, was ich falsch gemacht habe, das wurde gerichtet. Jetzt bin ich, und bezahlt, jetzt bin ich aufgefordert zu sagen, ich darf mich selber neu ausrichten. Ich darf selber wählen, was ich tue. Und für alles, wo ich ihn zuerst wähle, hat er Belohnung verheißen, in diesem und im nächsten Leben. Auf mich wartet ewige Freude, Annahme, Leute, die mich anfeuern und mich, also die klatschen, wenn ich ankomme und die mich für das feiern, was ich in seinem Namen getan habe. Das ist meine Bestimmung. Das bedeutet auch Gericht, Wiederherstellung. Nicht nur von Beziehung, sondern auch von dem Stand, den wir haben sollten. Also ich freue mich drauf, weil dieses Wort, was manchmal so falsch besetzt war, seinen Schrecken verloren hat. Und das bedeutet im Umkehrschluss, dass es mich motiviert im Heute, Hier und Jetzt. So. Ich bin fertig. Zwei Verse. Curriculum. Oh. Es gibt draußen Grillzeug und Würstchen und ganz viel Salat. Ich freue mich sehr drauf. Aber ich will mit Folgendem gerne schließen. Es gab 6 Punkte, die hier aufgezählt werden, die unter Grundlagen des Glaubens zählen. Und ich glaube, nicht alles ist für jeden immer und gleichzeitig. Aber manchmal ist es so, dass der Geist Gottes irgendwas anschnipst in deinem Herzen und du sagst, hier ist eine Wahrheit, die mir bisher ein Stück verschlossen ist. Ich muss umdenken, was es bedeutet, Buße. Oder ich will in diesen Glaubensaspekt mehr rein. Oder ich will in dem Bereich, was Symbolik angeht und Dinge zu machen, die ich nicht in der Tiefe verstehe und die auf den ersten Moment auch keinen Sinn machen, ich will in den Bereichen wachsen und sie nehmen als Papa, ich liebe dich und nicht, kann mir das mal einer erklären hier. Oder auch, was unsere ewige Bestimmung bedeutet, also was das für mich bedeutet, aber auch was das für mein Leben bedeutet und was das für meinen Umgang mit anderen Menschen bedeutet. So, und ich möchte dir eine Chance geben, wenn du sagst, es gibt was, da hat Gott mich angesprochen und da möchte ich was festmachen und das nochmal irgendwie vor Gott bekennen, dass ich hier mehr rein möchte oder hier mir das bewusster machen werde. Es sind Leute da, die gerne mit dir beten und wo man Dinge auch nochmal ausspricht, einfach weil das hilft, eine Entscheidung festzumachen. Dann kann, wer möchte, gerne nach vorne kommen. Wir stehen mal gemeinsam auf. Und ich will das gerne und immer wieder sagen. Wenn du heute da bist und sagst, ich habe das noch nie gehört, dass Gott so gut ist. Ich habe noch nie gehört, dass Gott so gut ist und dass er einen Plan hat für mein Leben, nämlich die Beziehung wiederherzustellen und mich zu befreien, manchmal vor mir selber und vor dem Bösen, dann ist die Einladung folgende, dass alles bezahlt ist und dass da keine Verdammnis mehr ist und dass es da nichts mehr gibt, was dich trennen muss und dass Gott seine Hand ausgestreckt hat und sagt, ich sag ja zu dir. Wenn du möchtest, darfst du auch ja sagen. Und wenn dir das heute so geht und du sagst, das ist, was ich gerne hätte, dann heb doch kurz deine Hand als ein Zeichen vor Gott, dass du das auch gerne hättest. Du weißt noch nicht alles, was das bedeutet, aber wenn du weißt, ich will einen Anfang machen und in diese Hand einschlagen, wärst du so mutig und hebst deine Hand und dann bete ich nochmal gleich für uns. Okay. Gut, ich segne uns. Ich segne dich mit einer Güte Gottes, die größer ist, als du dir das jemals vorstellen kannst. Und dass er mehr Interesse daran hat, dass dein Leben gelingt, und zwar in der Ewigkeit und im Heute, hier und jetzt. Und dass er alles getan hat, um die Auswirkungen von Sünde, Tod und Krankheit zu übernehmen. Und dass er ein Interesse daran hat, dich freizusetzen und dich befreit zu sehen, dass das Böses nicht mehr regiert, sondern seine Güte und seine Liebe. Und dass dich das frei machen wird. Und ich segne dich mit dieser Gewissheit, dass er der Erste war, der den Tod überwunden hat. Und dass du deshalb nicht mehr unter den Auswirkungen von diesen Dingen leiden musst. Und er selber ist der Garant dafür, dass diese Dinge sich verwirklichen, auch in deinem Leben. Und ich segne dich mit wachstümlichem Glauben, dass diese Dinge mehr und mehr zunehmen in deinem Leben. Amen. Amen. Bitte? Ja, mach das. Genau. Also, die Svenja sagt noch was. Wer Gebet haben möchte, wir haben jetzt noch Zeit dafür. Herzliche Einladung zum Essen, ihr kennt es.